Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wenn man 24 Jahre jung ist und wild und unkonventionell und gerne Technomusik hört, dann kann man trotzdem im eleganten Anzug in der Elbphilharmonie ein klassisches Orchester dirigieren. Ja, das kann man. Man muss sogar, wenn es das Vermächtnis und Erbe des früh verstorbenen Vaters ist. Er hat sich diese Aufgabe gestellt, was nicht heißt, dass er nicht vieles ganz anders macht als die Alten. Der Dirigent des Jewish Chamber Orchestra Hamburg, Emanuel Meschwinski. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank für die Einladung.
Das habe ich doch Emanuel gesagt. Emanuel wäre ja richtig. Emanuel, wenn du dich mit Freunden in der Bar triffst und die dich fragen, was du vom Beruf bist und du sagst Dirigent oder vielleicht auch Leute, die dich nicht so gut kennen, wie reagieren die dann?
Also viele sagen dann zunächst mal, okay, komisch, ich dachte irgendwie Dirigent, das muss irgendwie so ein alter Mann sein mit einem Vollbart, der da irgendwie mehr dem Weihnachtsmann gleicht als irgendwie einem BWL-Studenten. Und da muss ich natürlich immer sehr, sehr viel erklären, was eigentlich so ein Dirigent macht, ne? Und das ist eigentlich weniger damit zu tun hat, wie viel Lebenserfahrung man irgendwie auf dem Buckel hat, sondern viel mehr damit, dass man irgendwie Menschen zusammenbringt, die was Geiles machen wollen, die zusammen Mucke machen wollen und denen irgendwie so einen guten Weg aufzeigt, dass die auch Spaß dabei haben.
Ja, da gibt es aber noch viel Aufklärungsbedarf dann, ne, offensichtlich, in deiner Generation.
Beim Dirigentenjob.
Ja,
ist ja alles zwischen, okay, das ist da jemand, der da irgendwie vorne in der Elfi so rumfuchtelt und 10-mal mehr verdient als alle anderen, bis halt eben, ne, also irgendwelche alten weißen Männer, ne, mit Vollbart.
Ja.
Und ich, keine Ahnung, also ich habe das anders erlebt und ich möchte auch gerne mal zeigen, dass es auch anders geht.
Du hast zwei Dirigentenstäbe mitgebracht. Mhm. Sind die unverzichtbar für dich, wenn du da vorne stehst?
Nee, ich muss gestehen, ich nutze die eigentlich gar nicht. Also es gibt so von bis, ne? Es gibt Leute, die, also Dirigenten, Dirigentinnen, die sagen, also die unbedingt mit einem Dirigierstab auch dirigieren.
Ja.
Hat auch ein paar Vorteile. Wenn du zum Beispiel da irgendwo eine Pauke 50 Meter entfernt hast, dann sieht die dich einfach dann im Zweifelsfall besser, wenn du so einen Stab hast. Aber es gibt halt auch eben Leute, die sagen, nee, also ich kann mich irgendwie viel besser mit den Händen auch ausdrücken. Weil im Prinzip geht es ja darum, du musst als Dirigent versuchen, das, was du in dieser Musik fühlst, die du da gerade präsentierst, auszudrücken. Und ich habe einfach so gemerkt, okay, ich kann das besser, wenn ich meine Hände nutze. Und deswegen bleibt der dann irgendwie gerne mal auf dem Tisch.
Einer der jüngsten Dirigenten Deutschlands ist zu Gast auf dem roten Sofa, Emanuel Meschwinski. Antje Althoff stellt ihn vor.
Ein Blick, eine kleine Bewegung und schon fließt sie, die Musik. Und mit ihr dieser ganz besondere Zauber. Mal sind es die leisen Töne, dann wieder strömt die ganze Wucht des Orchesters ins Publikum. Emanuel Meschwinski lebt für die Musik und das, solange er denken kann.
Mein erstes Spielzeug war eine kleine Elektrogeige, mit der ich dann gespielt habe.
Die Mutter, eine berühmte Geigerin, der Vater, brillanter Cellist, der 2018 das Jüdische Kammerorchester Hamburg gründet und nur 3 Jahre später plötzlich und unerwartet stirbt. Doch sein Sohn übernimmt den Taktstock und die Verantwortung. Er ist da gerade mal 20 Jahre alt. Mit dem Orchester will er neue Wege gehen, Brücken bauen zwischen Tradition und Moderne, Klassik und Techno. Gewagt und grandios.
Man will natürlich, dass die Leute, die da kommen, das halt genauso feiern wie wir selber.
Er jedenfalls ist dafür das beste Aushängeschild, dass Musik einfach Spaß macht. Emanuel Meschwinski.
Ja, also großer Respekt schon an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank für diesen Film, wirklich.
Ja, wer Tolles macht, der kriegt auch einen tollen Vorstellungsfilm.
Dankeschön.
Emanuel, es wurde gerade schon gesagt, du warst 20, als dein Vater starb und du dieses Orchester übernehmen musstest und wolltest. In was für einer Lebenssituation warst du denn da gerade?
Ja, ich war gerade irgendwie am Anfang meines Studiums. Ich bin nach Zürich gezogen, habe dort Filmmusik studiert. Und dann eigentlich keine 2 Monate später kam die Nachricht und also natürlich erstmal so kompletter Schock und Trauer und auch natürlich die ganzen bürokratischen Geschichten, die man dann erstmal erledigen muss. Und ich wusste irgendwie so deep down, ich muss dieses Projekt irgendwie weiterführen. Also der hatte das jetzt 2018 gegründet und sehr mit sehr viel Leidenschaft geführt. Und irgendwie dachte ich so, ey, das wäre doch schade, wenn dieses Projekt dann auch mit ihm zusammen stirbt.
Und hattest du also Ängste, ob dieses Orchester dich sofort akzeptieren würde als so junger Mann?
Voll. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch, also ich war mehr Komponist damals noch. Ich habe Musik geschrieben, hatte auch noch überhaupt nicht viel Erfahrung tatsächlich so mit dem Orchesterleiten, mit dem Dirigieren. Das kam dann erst auch so ein bisschen später. Und natürlich so die ersten Male, wo du dann vor so einem Apparat stehst, wo irgendwie 40 Leute drin sitzen, geht dir natürlich hier der Puls. Ne? Also, naja, und dann auch noch vom Publikum das Ganze irgendwie im Konzert. Das Gute war irgendwie, die Leute haben mich immer sehr unterstützt auch dabei. Und alle, die da mitgespielt haben, die waren direkt sehr, sehr offen.
Ja.
Offen dafür, ne, auch mal irgendwie mit jemandem zu spielen, der jetzt vielleicht noch nicht 20 Jahre auf den großen Bühnen steht. Und deswegen bin ich da so langsam irgendwie reingekommen und mittlerweile macht es sehr viel Spaß.
Du hast das gerade schon erwähnt, deine Eltern haben das ja 2018 gegründet, wieder gegründet, muss man sagen, dieses Jüdische Kammerorchester Hamburg. Was hat das für eine Geschichte? Es hat ja eine lange Tradition gehabt.
Ja, im Prinzip 90 Jahre. Also meine Eltern kamen in den 90ern hier nach Hamburg und sind dann eben auf die Geschichte gestoßen, dass es in Hamburg schon mal ein jüdisches Kammerorchester gab. 1934 wurde das gegründet. Und im Prinzip war das so ein Anlauf- und Sammelbecken für jüdische Musikerinnen und Musiker zu der damaligen Zeit, weil die natürlich dann irgendwann nicht mehr zusammen mit Nicht-Juden Musik machen durften, sondern nur noch sozusagen in diesem jüdischen Kulturbund.
Ja.
Ne? Und dann gab es 5 Konzerte in der Leishalle. Und irgendwann verschlechterte sich die Situation zunehmend, also auch finanziell. Ne? Man hat auch nicht mehr so viel Interesse erzeugt und viele sind ausgewandert, einige haben es nicht geschafft und das Orchester musste dann nach eigentlich nicht mal einem Jahr aufgelöst werden.
Mhm.
Genau, dann hatte vor allem mein Vater eben so die Idee, als Andenken für dieses Orchester ein neues Kammerorchester in Hamburg zu erschaffen. Und das haben wir dann 2018 gemacht.
Und wie würdest du dieses Orchester beschreiben? Wie ist das heute zusammengesetzt und welche Musik spielt ihr?
Ja, also im Prinzip hat das eine 180-Grad-Wendung auch genommen, weil mein Vater auch vor allem immer der Auffassung war, die Klassik ist irgendwie gut so, wie sie ist und schön irgendwie Schubert spielen und dann sind alle glücklich. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so mega viele Leute erreicht man eben heutzutage nicht mehr damit. Und das ist schade, weil es ist wunderschöne Musik. Und deswegen haben wir tatsächlich dann auch noch mit einem wunderbaren Team, was direkt irgendwie am Anfang gesagt hat, hey, wir finden die Sache cool und wir wollen da dabei sein, eigentlich dieses ganze Konzept umgedreht und gesagt, nee, erstens mal, klassische Musik muss nicht immer nach hinten und in die Geschichte gerichtet sein. Zweitens, jüdische Kultur muss auch nicht immer nur um Erinnerung und irgendwie Gedenken sich drehen, sondern es gibt wunderbare jüdische Kultur heute. Es gibt irgendwie Merkmale der jüdischen Kultur, die leben wir alle, ohne es zu wissen. Und da ist super viel auch Leichtigkeit und Humor dabei. Und das wollen wir zeigen.
Ja, schön. Und, aber das Orchester besteht ja auch gar nicht nur aus jüdischen Musikern. Kann eigentlich jeder sich bewerben und sagen, ich möchte mitmachen?
Jeder, der Bock hat und wo wir auch sagen, mit dem können wir irgendwie zusammenspielen. Und auf jeden Fall. Aber nee, das begrenzt sich tatsächlich anders als damals eben nicht nur auf jüdische Menschen, sondern wirklich querbeet 14.
Ja.
Nation, alles, was dazu gehört.
Ich habe gelesen, das Orchester spielt unter Polizeischutz. Ist das schon immer von Anfang an so gewesen oder erst seit dem 7. Oktober 23?
Es ist so ein bisschen in Phasen gewesen. Also auch davor hatten wir immer mal, wenn es ein bisschen eskaliert ist, auch geopolitisch, musste dann die Polizei auch mal dazukommen und aushelfen. Aber natürlich nach dem 7. Oktober, das war noch mal ein ziemlich krasserer Schritt. Ein Monat später hatten wir irgendwie ein Konzert und da waren 4 Streifenwagen vor der Tür. Ne? Das ist eine kranke Scheiße, wenn man mal...
Ja, ist auch, man fühlt sich ja bedroht. Man macht was Schönes, ne? Für alle.
Ja. Ja. Im Prinzip ja. Und man will ja auch nicht, dass die Leute dann kommen und direkt erstmal ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie irgendwie durch die Tür spazieren. Ne?
Also. Du hattest ja einen deiner größten Auftritte in der Elfi letztes Jahr. Darüber reden wir auch noch, aber wir gucken mal rein. Das war wirklich beeindruckend. Das muss dann noch mal was ganz Besonderes gewesen sein.
Boah, ich kriege immer noch Gänsehaut, ey, wenn ich das sehe. Krass. Ja, also absolut unbeschreiblich.
War das nur Freude oder war das auch so, so Lampenfieber?
Ja,
was mache ich hier?
Also für mich Freude war irgendwie so auf Platz 7 und dann kamen noch 200 irgendwie andere Emotionen so im Laufe des Tages. Nein, also ich meine, ich war ja schon häufiger dann auch irgendwie in der Elfi mal zum Zuhören. Aber wenn du da irgendwie in der Mitte stehst, ne, und du schaust hoch und irgendwie oben sind nur Menschen bis nach ganz oben und 360 Grad um dich herum und das ist wirklich wie in einem Stadion, das war ganz krass. Also das war wirklich ein Tag, an den ich mich unfassbar gerne zurückerinnere.
Du erzählst uns ja gleich noch ein bisschen was dazu, wie deine Strategie ist, wenn du da stehst und das Orchester dirigieren musst. Mit dabei bei dem großen Auftritt in der Elfi, den wir gerade gesehen haben, war auch die junge Frau, die Sie jetzt kennenlernen, eine Sängerin aus Hamburg, die sich wie Emanuel für das jüdische musikalische Erbe einsetzt. Marie-Therese Lasser stellt sie vor.
Der Rebbe, der immer glücklicher wird. Dieses Klezmer-Lied singt Alexandra Lachmann schon seit sie klein ist. Hineingeboren in eine sing- und spielwütige jüdische Familie mit ukrainischen Wurzeln. Schon wie hier mit 13 ist sie Mitglied der Familienband.
Das Besondere an Klezmer-Musik ist, dass sie eine super freudige und fröhliche Musik sein kann, aber sie kann auch traurig sein. Sie verbindet. Menschen kommen zusammen, sie tanzen, sie spielen, sie können mitsingen. Oftmals sind das ja auch nur, ich sag mal, Laute. Oioioioi zum Beispiel.
Klezmer, traditionelle Musik aus dem 15. Jahrhundert. Ursprünglich aus den osteuropäischen Städten, oft in jiddischer Sprache. Alexandra Lachmanns Großvater bringt sie Mitte der 90er aus Kiew mit nach Hamburg. Im Publikum später die kleine Enkelin, die unmissverständlich zeigt, wo sie hin will.
Dann habe ich mir sogar noch die Trommel genommen und wirklich nach vorne gestellt, also damit man mich auch schön betrachten konnte. Und habe weitergemacht, habe mitgetanzt mit meinem Opa.
Danach geht es steil bergauf. The Voice Kids und 2014 als Sängerin bei der Jurovision, dem größten jüdischen Musik- und Tanzwettbewerb Europas. Jurovision wie Eurovision, nur für Jugendliche.
Das ist also einfach unheimlich schön, die Leidenschaft, das Engagement zu sehen. Das ist wirklich außergewöhnlich und ich finde auch, die christlichen Kirchen könnten sich da noch eine Scheibe abschneiden.
Mittlerweile steht Alexandra Lachmann beim Eurovision nicht mehr selbst auf der Bühne. Seit 3 Jahren unterrichtet sie die Sängerinnen und Sänger und entwickelt die Show mit ihnen. Ihr Repertoire ist groß. Klezmer, Jazz, Rock'n'Roll, Israel-Pop. Und dann kommt im vergangenen Jahr eine ganz besondere Anfrage vom Leiter des Jewish Chamber Orchestra.
dann habe ich sie erstmal übersehen und hatte schon kurz Panik, dass das Angebot schon vorbei ist und dass ich zu spät bin. Und habe dann mich direkt noch in der Nacht zurückgeschrieben, dem Emanuel, und gesagt, ja, ich möchte auftreten. Ich glaube, mit das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Und es war unglaublich. Ich bin heute noch total dankbar und erinnere mich total gerne daran zurück.
Ja, also du ja offen, ihr beide erinnert euch sehr gerne daran zurück. Wie gut kennt ihr euch? Wie kam das, dass du sie gefragt hast, ob sie mitmachen möchte?
Also ich habe Alexandra ein paar Mal tatsächlich bei so Veranstaltungen erlebt, wo es auch um Thema jüdisches Leben und sowas ging. Und einfach nur sie mit ihrer Gitarre und berührt 100 Menschen. Und wir sind auch immer natürlich auf der Suche nach jungen Musikerinnen und Musikern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich ein perfekter Fit. Und dann habe ich eine Mail geschrieben. Jetzt habe ich gehört, dass sie die erstmal übersehen hat. Nee, aber ich habe tatsächlich mich dann irgendwie gewundert. Okay, da kam keine Antwort und so und bla. Und dann kam aber so eine Mail. Ne? Und mega und richtig geil. Insofern, ja, nee, wirklich ein guter Fit auch.
Ja, also toll, was ihr beide macht. Du hast ja eben schon angedeutet, einen Taktstock nimmst du nicht, also Dirigentenstock nimmst du nicht, brauchst du nicht. Wir stehen hier so ein bisschen in einer imaginären Elfi, weil du uns einfach mal vermitteln sollst, wie du das machst, wie du dir auch Respekt und Autorität verschaffst, wenn du vorm Orchester stehst. Wie machst du das?
Ja, also im Prinzip, das habe ich auch vorher schon so kurz angedeutet, viele haben ja diese Meinung vom Dirigenten, okay, der steht da vorne und tanzt einfach ein bisschen mit und
genau.
So. Und natürlich ist so das mit den Händen und was du da machst, das ist super wichtig. Das ist sozusagen das Handwerk. Aber eigentlich ist eine viel wichtigere Sache. Pass auf, ich zeig's dir mal.
Ja,
hast du mal im Chor gesungen oder sowas?
Ganz früher.
Ganz früher. Okay, pass auf, du musst nichts Großes machen. Aber du weißt, ne, Auftakt und dann, wenn die Hände runtergehen, dann
ja,
geht's los.
Ja, dann geht's los.
Magst du, wenn ich die Hände gleich runternehme,
ja.
Einfach mal irgendwie so A oder
ja,
sowas?
Ja,
ja. Okay, gut.
A.
Okay, vielen Dank. Jetzt machen wir mal eine zweite Variante. Okay, genau das gleich. Genau das gleich.
A.
Merkst du einen Unterschied?
Ich war leiser irgendwie, also ja, zurückhaltender.
Ja, aber auch konzentrierter.
Aber weil ich aufgepasst habe, wann macht denn die Hände runter?
Genau. Und das ist natürlich nur so ein kleines Beispiel, wie das geht sozusagen mit dem, weil du musst ja im Prinzip über deine Körpersprache sehr, sehr viel den Musikern und Musikerinnen vermitteln.
Ja,
so.
Ja.
Und allein schon dieser kleine Moment, dass ich mal 3 Sekunden irgendwie mir genommen habe und einfach mal irgendwie gelauscht habe und auch mal mich selber erstmal vielleicht auch dirigiert habe und mal geschaut habe, was passiert in mir, auf einmal war man viel mehr im Moment. Und wenn da 40 Leute sitzen, dann kann ich dir auf jeden Fall versprechen, das ist ein ganz anderer Ton und eine ganz andere Konzentration, die da auf einmal im Raum ist.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und hat das gleich mit allen funktioniert? Also haben das gleich alle so verstanden, dass du das anders machst?
Naja, ich war natürlich lange nicht so souverän wie jetzt. Nee, klar. Das ist, also natürlich in den ersten paar Malen, wo du dann irgendwie vorm Orchester stehst, ne, dann denkst du hast jetzt was gezeigt und eigentlich verstehen die was ganz anderes. Ne? Da muss man natürlich auch irgendwie eine gemeinsame Sprache finden.
Ja.
Aber im Prinzip sozusagen einfach die allein schon die Ausstrahlung, die du hast, wenn du in den Raum kommst und wenn du dich da aufs Podium stellst, das ist schon die halbe Miete.
Ja, ich finde, du hast eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung. Du hast eine starke Präsenz, das merkt man, auch ohne Orchester.
Vielen
also
Dank.
Merke ich jedenfalls. Über deinen Vater müssen wir vielleicht nachher noch etwas ausführlicher sprechen, wie du dich da auch anders positionierst als er. Deine Mutter ist ja weiterhin Mitglied des Orchesters und spielt die erste Geige. War das am Anfang ein bisschen komisch für euch beide, dass du als Sohn da auf einmal standst und ihr gesagt hast, was sie machen muss?
Ist immer noch komisch.
Ja?
Ja, manchmal. Ah, nein, also um Gottes Willen, wir haben uns da wirklich sehr eingegroovt mittlerweile. Aber natürlich, es ist immer schwierig, wenn du Familie und irgendwie Beruf auch zusammenbringen musst. Und irgendwie finden wir es aber mittlerweile beide cool. Also wir haben uns eingegroovt und ich bin dann auch mal irgendwie, wenn mal was komplett falsch läuft, dann noch mal gern ein bisschen bisschen stinkiger so mit ihr. Und dann hinterher trifft man sich irgendwie zu einem Bierchen und redet über alles. Es ist ein super Privileg, auch irgendwo mit seinen engsten Leuten Musik zusammen zu machen.
Ja, vor allen Dingen, weil es sich ja umgekehrt hat. Also es war ja früher so, dass du von deinen Eltern das alles gelernt hast und jetzt rückst du allmählich an eine andere Position. Das ist ja auch spannend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber macht auch ab und zu mal Spaß.
Ja, glaube ich. Also bevor Emanuel sozusagen zum Dirigenten berufen wurde, hat er in Zürich Komposition und Filmmusik studiert, hat er eben schon erzählt. Möglicherweise hat er auch in diesem Fach noch eine große Zukunft vor sich. Vorbild könnte unter anderem der Hamburger Filmmusiker sein, der vor genau 40 Jahren sogar mal einen Welthit geschrieben hat. Andreas Moll hat ihn getroffen.
Wie die jungen Leute zücke ich jetzt das Handy, um irgendwie...
In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you'll feel the dancing.
Diesen Song schrieb Oliver Heuss als Musikstudent in Köln 1986 mit seiner Band Trio Rio. Ein Welthit.
Als ich ein halbes Jahr, nachdem es hier im Deutschland Sommerhit war, nach Brasilien gefahren bin und dort, ich habe da ganz viel Familie, und da im Taxi in Rio saß, auf einmal plärrt aus dem Taxi Radio mein Song dir entgegen. Das war ein super Gefühl.
Auch heute noch, wenn er den Song mit seiner Studiosängerin Milla Kai interpretiert. Er ist stolz auf seinen Charterfolg, doch sein künstlerisches Herz schlägt seit Jahrzehnten für die Filmmusik. Ein aktuelles Beispiel, diese Orang-Utan-Doku auf Borneo für Arte.
Also bei so einem Film wie dem Orang-Utan-Film fange ich ganz ruhig, mit einer ganz ruhigen Atmosphäre an, weil in so einem tollen Bild, in so einem tollen Urwald, da will man nicht mit einem großen Orchester einsteigen. Man will ja auch noch die Sounds aus dem Urwald hören. Und dann habe ich ein Klaviermotiv entwickelt. Und wenn das auftaucht, dann sieht man zum Beispiel das kleine Äffchen oder die großen.
Seine Kompositionen spielt Oliver Heuss selbst am Klavier ein und arbeitet auch mit Kollege Computer. Doch die Bassflöte hier spielt ein Musiker.
Das ist ein echter Mensch, der atmet ein und aus. Und es gibt einen schönen, warmen Klang, der die Protagonisten vorstellt. Nicht immer geht das mit einem echten Orchester aus Budgetgründen, aber im Idealfall, im schönsten Fall, gibt es natürlich auch Aufnahmen mit echtem Orchester.
Die NDR-Radio-Philharmonie Hannover spielte seinen Soundtrack zur NDR-Doku Unsere Meere ein, auch das Jagdmotiv.
Die Orcas, die Robbe jagen, das war auch eine ganz besonders schöne Sequenz. Da konnte ich jetzt mal wirklich hochdramatisch die Jagd der Orcas und die Robbe so vertonen, dass man auch wirklich auf die Pauke hauen konnte. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe.
Sogar eine Single wurde aus der Doku ausgekoppelt mit Sängerin Milla Kai.
Dann fiel mir ein, da müsste eigentlich jemand drauf singen. Und dann habe ich Miller gefragt, kannst du einen Text dazu schreiben? Und sie hat in kürzester Zeit einen Text geschrieben, der genau darauf gepasst hat. Als es wieder kam in mein Studio, habe ich erst mal Tränen in den Augen gehabt und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, passt perfekt.
Oh, wie süß.
Die Werke von Oliver Heuss berühren, ob instrumental oder mit Gesang.
Ja, also Filmmusik, finde ich, hat schon was ganz Faszinierendes. Du hast dich ja auch entschlossen, nachdem du in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater studiert hast, nach Zürich zu gehen und da eben Filmmusik und Komposition zu studieren. Wie haben denn deine Eltern auf diesen Wunsch reagiert? Mhm. Fanden die das toll oder sind die eigentlich davon ausgegangen, dass du weiter im Orchester dabei bist?
Ja, also im Prinzip, meine Eltern waren ja beides klassische Musiker,
ja,
die aus der Sowjetunion damals nach Hamburg gekommen sind. Und natürlich nichts anderes als die klassische Musik und die Geige und das Cello kannten. Ne? Und insofern, als ich dann gesagt habe, so, das war's, ich gehe nach Zürich und mache jetzt Filmmusik, also mit meinem Vater hat das irgendwie zwischen uns nicht so gut geendet. Der meint, also für ihn war das so der Untergang meiner Zukunft eigentlich auch.
Tatsächlich, warum? Was war daran so schlimm?
Ja, der hat halt mich so als klassischen Geiger, der auf großen Bühnen steht und Tschaikowski-Violinkonzert spielt, da irgendwie gesehen. Und für mich, also ich fand klassische Musik eigentlich, ja, wie gesagt, so meine meiste Kindheit eigentlich über langweilig und habe tatsächlich dann aber über die Filmmusik wieder den Bogen und die Liebe auch zur klassischen orchestralen Musik entdeckt. Aber im Prinzip hat das gedauert, bis meine Eltern auch beide so gesagt haben, okay, war ein guter Schritt.
Ja. Wie lernt man das, Filmmusik zu komponieren? Wir haben es ja gerade so ansatzweise gesehen, aber ist ja wirklich eine große Kunst, weil das ja Menschen wahnsinnig emotional berührt. Mhm.
Ja, im Prinzip, also was wir in Zürich gemacht haben, ist, wir haben erstmal irgendwie alle musikalischen Genres durchgejagt, die es so gibt, haben gelernt, in diesen verschiedenen Genres dann auch zu schreiben und natürlich auch viele Filme geschaut, weil als Filmmusiker bist du viel mehr auch noch ein Geschichtenerzähler. Also du musst sozusagen deine eigene Geschichte, die du jetzt komponieren würdest, wenn du jetzt einfach nur für ein Orchester, für ein Konzert schreibst, musst du ein bisschen zurücknehmen und musst schauen, okay, was braucht jetzt das Bild? Was braucht der Film jetzt für eine Geschichte? Und wie kann ich die Emotionen, die im Bild gezeigt werden, verstärken? Oder auch mal kontrastieren oder vielleicht auch eine Emotion, die im Bild eben nicht gezeigt wird, durch eine Musik andeuten. Und dieses Storytelling, dieses Geschichteschreiben, das hat mich schon immer fasziniert.
Hattest du einen Schlüsselfilm, also so einen Film, der in dir sowas ausgelöst hat, dass du gedacht hast, das möchte ich können?
Im Prinzip hat mich, Interstellar. Interstellar hat mich sehr, sehr berührt.
Ah, den habe ich auch gesehen, ja.
Ja, das ist der Wahnsinn, was Hans Zimmer da wieder gezaubert hat. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, das will ich auch können.
Ja, kann ich verstehen. Also wie sich Filmmusik anhört, die Emmanuel komponiert hat, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Wunderschön, da kann man richtig drin versinken. Der Film heißt Mary. Was ist das für eine Geschichte?
Das war tatsächlich der erste eigentlich richtige Kurzfilm, für den ich je komponieren durfte. Das war auch am Anfang meines Studiums in Zürich. Und es handelt basically von einer Krankenschwester, die in den 70er Jahren aus Indien in die Schweiz kommt. Mhm. Und dort sich verliebt und gleichzeitig aber auch einen Brief bekommt aus Indien, aus der Heimat, wo es dann heißt, du musst jetzt heiraten, und zwar diesen Menschen hier aus Indien, und du musst jetzt zurückkommen und so das Schweizer Leben hinter dir lassen. Und sie ist total in diesem Konflikt zwischen einerseits so ihrem Herzen und der Liebe nachgehen und andererseits den Traditionen. Was natürlich auch eine Geschichte ist, die mich persönlich auch sehr, sehr anspricht, ne?
Ja, weil das ist ja auch genau dein Thema, ne?
Im Prinzip schon, nur dass ich keine Krankenschwester bin, aber
ja. Nein, ich meine, also diese Kontraste auch,
genau,
zwischen der Tradition und dem, was man möchte. Du machst ja auch eine interessante Veranstaltung, hast du in Zürich schon gemacht, wir gucken gleich mal rein, machst du demnächst ja auch in Hamburg, eben auch so Crossover, wo du dann Klassik und Techno miteinander verbindest, was ja viele erstmal gar nicht unter einen Hut kriegen. Warum ist dir das wichtig und wie macht man das?
Mhm. Ja, das ist im Prinzip auch genau das, ne? Also ja. Tradition versus irgendwie Innovation oder so das Moderne. Eigentlich auch das, was wir versuchen mit dem Orchester zu sagen, dass eigentlich Tradition und Moderne und Innovation sehr, sehr gut zusammen funktionieren können. Unter anderem halt eben auch mit diesem Format, was wir machen, Armitech Nu.
Armitech Nu, was bedeutet das? Wofür steht das?
Das kommt aus dem Hebräischen. Ja. Ami heißt das Volk. Und Tech Nu ist so eine Umwandlung von Techno.
Ja.
Im Prinzip ist es ein Format, was ich auch aus Zürich geklaut habe, wo tatsächlich eben klassische Musiker mit einem DJ, mit einem Live-Act zusammen spielen und die Leute dazu tanzen. Das heißt, man bringt klassische Instrumente zusammen mit elektronischer Musik und hat so einen Clash von irgendwie 300 Jahren und hat auch noch irgendwie aus Versehen Spaß. Und genau, das durfte ich in Zürich ein, zwei Mal mitmachen. Da machen die das schon seit 20 Jahren. Und ich dachte, das ist auch eigentlich eine Sache, die man ganz gut hier in Hamburg auch machen kann.
Wo kann man das in Hamburg dann sehen, diese Veranstaltung? Wo
da sind wir im Bunker, im Grünen Bunker in der Feldstraße, im Resonanzraum. Am 26. September ist die nächste Ausgabe.
Armitech Nu. Also, wenn man sich schon ein bisschen vorstellen kann, was das ist und sich darauf freuen kann, gucken wir in diese Züricher Veranstaltung mal kurz rein. Ich finde es super. Also ich hätte da sofort Lust, da mitzutanzen. Sind da mehr Junge oder mischt sich das auch da, die Generationen?
Ja, voll. Also da kommen dann auf einmal so die Mitte 20 bis Mitte 30-Jährigen in Scharen. Findet auch immer, also jetzt in Zürich auch immer freitagabends um 22 Uhr statt, also auch zu so einer Party-Uhrzeit.
Ja.
Wir machen es um 21 Uhr und da merken wir schon, das bringt die jungen Leute irgendwie auch ins Konzert. Weil davor, also bevor das hier mit der Party losgeht, gibt es auch eine Stunde, wo man wirklich auch sich einlässt und auf klassische Musik. Ne? Schon was für junge Leute auf jeden Fall.
Weil du von deinem Vater ja schon mehrfach gesprochen hast und dich an ihm auch immer noch so ein bisschen reibst, glaube ich, an dem, was er dir so mitgegeben hat und was du nicht alles toll fandst. Was glaubst du, was er zu so einer Veranstaltung sagen würde? Wie würde er das finden?
Ich glaube, er würde da nicht unbedingt hingehen zu sowas. Wobei ich auch sagen muss, dass es zwar immer sehr lang gedauert hat, bis man ihn von irgendwas überzeugt hat, aber trotzdem es wirklich viele Momente gab, wo er dann auch gesagt hat, ja, okay, doch, das ist irgendwie nice. Und ich glaube auch, dass er viele Sachen von denen, also viele der Sachen, die ich jetzt auch mache und auch mit dem Orchester mache, dass er die eigentlich auch jetzt im Nachhinein cool finden. Mhm.
Was du ja auch sagst, was ich auch spannend finde, das, was früher Mozart und Tchaikovsky und wie sie alle heißen, gemacht haben, das war im Grunde das, was man heute ein Rave oder ein Techno-Konzert nennt. Ne? Die Leute haben dazu getanzt.
Ja, volles Rohr. Also das ist ja auch das, was wir immer so versuchen zu sagen. Was ich ja auch irgendwie so ein bisschen komisch finde, dass klassische Konzerte heute auch irgendwie so museal so daherkommen. Ne? Also man sitzt da irgendwie in seinem Frack wie so ein Lederlappen und man darf sich nicht bewegen und darf irgendwie zwischen den Sätzen bloß nicht klatschen. Und das ist halt allein das schon, finde ich, etwas, wo die meisten sagen, ja gut, weißt du was, dann bleibe ich halt zu Hause. Ich habe keinen Bock auf diese Etiketten. Und eben vor 200 Jahren, das war ganz anders. Ne? Also das irgendwie Vivaldi war so die Taylor Swift der damaligen Zeit und die Leute sind komplett ausgeflippt bei klassischen Konzerten. Und irgendwie wollen wir so ein bisschen den Spaß an der Klassik damit auch irgendwie wieder reinbringen. Ne?
Ja, das schafft ihr. Über deine Zukunftspläne musst du nachher noch kurz erzählen. Jetzt gibt es aber erstmal was Leckeres auf die Hand von Zoraclip.
Moin und hallo zusammen. Wir machen heute einen richtig saftigen Burger. Und ich freue mich schon so doll drauf, weil ich finde, ein Burger geht immer. Und wir machen heute einen mit gezupftem Hähnchen, also mit Pulled Chicken. Und es gibt auch noch ein bisschen gegrillten Mais, den wir so dazwischenlegen und eine süß-saure Mayonnaise. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt als erstes mal mit dem Fleisch an. Das müssen wir jetzt so ein bisschen marinieren bzw. würzen. Und jetzt habe ich hier Knoblauch und Zwiebelgranulat. Benutze ich eigentlich nicht so oft, aber ich finde, gerade zum Marinieren ziehen die Aromen von Zwiebeln und Knoblauch dann so richtig schön in das Fleisch ein. Ein bisschen Paprikapulver und Salz sowie Pfeffer und Öl. Und jetzt kann man das Ganze einfach ein bisschen einmassieren. Und im Optimalfall lasst ihr das Hähnchen dann auch einmal über Nacht stehen. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Bei uns geht's jetzt direkt in die Pfanne. Die Hähnchenkeulen haben jetzt richtig schön Farbe bekommen und die Gewürze konnten so richtig schön mitrösten. Und jetzt wird das Ganze einfach nur mit Brühe angegossen. Und jetzt geben wir da noch eine Zwiebel mit dazu. Und ein paar Kräuter. Ein paar Fenchelsamen habe ich hier auch noch. Und da kommt jetzt der Deckel drauf und dann köchelt das einfach so eine Stunde bis anderthalb Stunden vor sich hin. Und das ist jetzt die Konsistenz, die wir haben wollen, oder der Zustand, den wir haben wollen. Es fällt schon fast von alleine vom Knochen. Und das ist dann quasi schon von alleine gezupft. Man braucht da gar nicht mehr viel machen. Außer gleich richtig schön in so einen saftigen Burger beißen. Den übrigen Fond, den habe ich jetzt so lange köcheln lassen, bis er so eine richtig schön dickliche Konsistenz bekommen hat. Und der ist jetzt voller Geschmack, der ist salzig und genau das wollen wir haben. Und davon geben wir jetzt hier was zu unserem gezupften Hähnchenfleisch. Das wird ja nur lecker. Ich habe jetzt hier vorgegarte Maiskolben und den kann man jetzt einfach so in Tranchen runterschneiden. So. Jetzt brauchen wir so einen Haushaltsflambierer. Den hauen wir jetzt einfach an. Und jetzt wird gegrillt. Und dann sind die eigentlich auch schon fertig. Jetzt machen wir noch eine kleine Mayonnaise. Ich habe jetzt hier Crispy Chili Öl. Das gibt es in den asiatischen Supermärkten, mittlerweile aber auch im handelsüblichen Supermarkt. Und das sind getrocknete Chilis. Da ist ein bisschen Röstzwiebel drin und Knoblauch. Und das ist eine Geschmacksbombe. Und es hat natürlich so einen schönen kleinen Crunch. Ein bisschen Ketchup und geräuchertes Paprikapulver für dieses Smoky Flavor, was natürlich zu unserem gegrillten Mais passt. Ein ganz bisschen Ahornsirup und Limettensaft. Und jetzt können wir unseren schönen Burger zusammenbauen. Ich habe jetzt auf den gegrillten Mais noch so ein bisschen frischen Koriander, Petersilie, rote Zwiebelsalat drauf gemacht. Das ist ein richtig besonderer Burger. Der ist würzig, der ist lecker, das ist saftig, das macht einfach nur Spaß. Und deswegen sage ich euch, macht es nach. Das schmeckt auf jeden Fall. Und deswegen beiß ich da jetzt rein und sage tschüss, bis nächste Woche.
Also ich finde, das sieht sehr lecker aus. Wenn du mal kochst, du hast ja gesagt, so doll toller Koch bist du nicht.
Ich habe so meine drei Gerichte, die ich dann mal irgendwie auf die Pfanne zauber. Aber
wenn man das mal vergleicht mit dem, was du sonst machst, ist das auch, komponierst du da auch gern oder improvisierst du da, wenn du kochst?
Auch beides auch gern mal. Ne? Also der Vergleich ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Weil du hast deine Zutaten, ne? Das sind die Noten.
Ja.
Und aus dem musst du irgendwie schauen, dass du was Essbares oder halt in meinem Fall was Hörbares machst und da lasse ich gerne mal irgendwie die Kreativität raus. Ne?
Du hast ja auch so ein interessantes Projekt gemacht zusammen mit dem Hidden Shakespeare Ensemble. Die machen ja Improvisationstheater. Mhm. Volles Orchester, kein Plan hieß das. Ne? Also wie sehr geht das denn in der klassischen Musik, dass man da wirklich sich auf eine Situation einlässt, ohne zu wissen, was man macht vorher?
Ja, das ging irgendwie erstaunlich gut. Also wir haben ein, zwei Mal geprobt und dann haben die Leute schon irgendwie aus dem Orchester auch gesagt, hey, mega. Also es ging ja im Prinzip darum, dass unser Orchester auf das reagiert, was diese Impro-Gruppe, die übrigens der Hammer ist.
Genial ist.
Wirklich genial, was die da auf die Bühne zaubern. Und das hat wirklich, das war ein hammerlustiger, geiler Abend.
Ja, toll. Also wenn man so in die Zukunft guckt, Emanuel, dann wird es wahrscheinlich bei dir sich ja nicht weiterhin auf nur das jüdische Kammerorchester beschränken. Was hast du für Pläne? Also sowohl was Komposition und was das Dirigieren angeht.
Mhm. Ja, also im Prinzip stecke ich gerade schon sehr viel Zeit in das Jewish Chamber Orchestra natürlich rein. Ich habe aber auch selber gemerkt, so in letzter Zeit, dass das Komponieren dadurch natürlich ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und deswegen schaue ich jetzt vor allem auch irgendwie so in der nächsten Zeit, dass ich mal ein bisschen mehr komponiere, ein bisschen mehr Filmmusik mache. Und ich hätte schon sehr Bock so auf diese zwei Gleise. Einerseits irgendwie das Jewish Chamber Orchestra Hamburg und dann so die eigenen Filmmusikprojekte zum Beispiel.
Es gibt ja noch einen Auftritt in der Elfi, ne? Wann ist der?
1. November. Da sind wir wieder im großen Saal der Elfi.
Mit dem Orchester, da sollte man auf jeden Fall sich rechtzeitig Karten sichern. Und kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann auch mal in New York oder irgendwo auf großen Bühnen stehen wirst und da als Dirigent?
Absolut, warum nicht? Call me.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Hast ja auch noch viel Zeit. Also danke, dass du uns dieses Orchester und deinen Ansatz nahegebracht hast. Fand ich sehr, sehr spannend. Morgen habe ich auch einen tollen Gast. Rainer Schöne kennen Sie, Schauspieler, spannender Lebensweg, hat eine Autobiografie geschrieben. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, Emanuel. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.